Eine Warnung vorab. In dieser Folge geht es auch um sexualisierte Gewalt. Dieser Podcast kreist um eine einzige Frage. Wer ist der Mensch, der Frauke getötet hat? Ich frage mich, ob man ihn anhand der Spuren nicht noch genauer beschreiben kann. Bislang gibt es nur die Annahmen, dass er wahrscheinlich ein Mann ist, irgendwie mit Frauke bekannt war und die Paderborner Gegend gut kennt. Kann man auch mehr aus seiner Tat herauslesen? Mit dieser Frage reise ich zu Nahla Saimeh. Sie will mir bei der Suche nach Antworten helfen. Nahla Saimeh war viele Jahre lang Chefärztin und Direktorin in der forensischen Psychiatrie in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie hat dort hunderte psychisch kranke Straftäter behandelt. Heute arbeitet sie als Gutachterin für Gerichte. Sie untersucht Angeklagte und beantwortet die Frage, warum jemand zum Mörder oder Vergewaltiger geworden ist und wie hoch das Risiko ist, dass er oder sie es wieder tut. Saimeh war diejenige, die das Paar aus dem Horrorhaus in Höxter begutachtet hat. Manchmal berät sie auch die Kripo und hilft den Profilern, neue Ansätze in kniffligen Fällen zu finden. Auch Fraukes Fall hat sie genau verfolgt und hat sich viele Gedanken über den Täter gemacht. Saimeh hat ein überraschend klares Bild von Fraukes Mörder. Eines, wie ich es bisher nicht kannte. Weder von den Ermittlern, noch von den anderen Beteiligten in diesem Fall. Sie sieht in dem Täter jemanden, der jederzeit genau wusste, was er tat.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein. Nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stafski, ich bin Reporter beim Stern und das hier ist Folge 11, die Expertin für Mörder.
Auf.
Hallo, danke.
Nahla Saimeh arbeitet in Düsseldorf. Ich treffe sie zum ersten Mal und verirre mich erstmal in den Fluren auf dem Weg zu ihr.
Frau Saimeh?
Ja.
Hallo. Hallo, Frau Saimeh.
Nahla Saimeh hält den Fall Frauke Liebs für unvergleichlich. Sie kenne zwar eine Menge Fälle, in denen junge Frauen verschwunden sind.
Aber das spezielle Detail, dass das Tatopfer noch über einen längeren Zeitraum mit dem familiären Umfeld telefoniert und sich telefonisch von dem Umfeld verabschiedet und zu erkennen gibt, dass es in einer ausweglosen Situation ist, von der es weiß, dass es diese Situation nicht mehr lebend verlassen wird. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich.
Saimeh kennt die Einzelheiten der Tat. Sie erinnert sich teilweise sogar an einzelne Sätze aus den Anrufprotokollen.
Was denken Sie darüber, dass es diese Anrufe gab?
Das Opfer Kontakt nach außen aufnehmen zu lassen und sich trotzdem so sicher zu sein, dass er selber nicht gefasst wird und nicht zugeordnet werden kann, das zeugt schon von einer großen Kontrolle, von einer großen Dominanz, von einer großen Selbstsicherheit, aber auch von einer akribischen Durchdachtheit. Es ist offenbar ein Mann, der dem Opfer ja auch sehr klar signalisieren konnte, du kannst hier machen, was du willst. Ich lasse dich auch gerne telefonieren, aber du kommst hier nicht mehr raus. Und insofern ist es jemand, der maximale Kontrolle über einen Menschen haben will, allerdings auch in der Lage ist, das dann auch durchzuziehen und aufrechtzuerhalten, der zu einer sehr kaltblütigen Lösung greift, nämlich die Frau umbringt. Es gibt kein Entrinnen, es gibt keine Planung, das Opfer nochmal freizulassen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, je länger Opfer und Täter sich miteinander in einer Situation befinden, desto größer ist ja das Risiko, dass das Opfer den Täter nachher perfekt beschreiben kann. Also insofern, je länger Täter und Opfer zusammen sind, desto mehr steigt das Risiko, dass das Opfer das nicht überlebt.
Nahla Saimé schaut auf einen Täter, als wäre er ein Proband, ein Untersuchungsobjekt. Sie analysiert ganz nüchtern sein Verhalten, ohne es moralisch zu bewerten. Sie will den Täter verstehen. Sie will wissen, welche Persönlichkeit er hat und welche Fähigkeiten. In dieser Hinsicht sei der Mörder von Frauke Liebs ziemlich außergewöhnlich. In gewisser Weise habe er etwas geschafft, was viele andere nie geschafft hätten.
Was glauben Sie, ist das Motiv gewesen für die Anrufe?
Frauke Liebs hat womöglich dem Täter gesagt, hör mal, jetzt machen die Leute sich Sorgen. Ich muss mal eben was von mir hören lassen. Ich möchte zumindest eben Leute informieren, dass ich sozusagen später komme. Das heißt, für Frauke Liebs wird das möglicherweise ein Motiv gewesen sein, erstens nochmal ein Lebenszeichen abzusetzen, möglicherweise auch schon in deutlicher Registrierung, dass das eine brenzliche Situation ist. Und sie wird möglicherweise dem Täter signalisiert haben, dass es für ihn als Täter von Vorteil ist, wenn sie jetzt mal eben kurz eine Nachricht absetzt, damit nicht unnötig viel Beunruhigung erzeugt wird und der Täter nicht unter Druck kommt. Und es ist insofern möglich, dass der Täter sich überlegt hat, das macht Sinn. Ja? Für mich ist es eigentlich eine ruhige Situation. Ich habe mehr Zeit. Und wenn ich das jetzt sehr machtbetont interpretiere, würde ich als Täter mir wahrscheinlich ziemlich cool vorkommen und sagen, pff, lass sie doch ihre SMS absetzen, ihre Nachricht absetzen, das stört mich gar nicht weiter, ich ziehe hier sowieso mein Ding durch, kann sie machen, wie sie will, ist mir eigentlich egal.
Vielleicht hat es dem Täter sogar gefallen, Frauke die Anrufe zu erlauben, sagt Saimé. Vielleicht hat er die Macht genossen, Frauke das zu gönnen. Ich selbst stelle mir oft vor, dass der Mord an Frauke eine Verdeckungstat war. Dass etwas in der ersten Nacht passiert ist, das Folgen für den Täter gehabt hätte. Womöglich ist der Frauke näher gekommen und sie wollte das nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass er sie festgehalten hat, damit sie nicht zur Polizei geht. Dass er ihre Anrufe nur zugelassen hat, damit sie ihn nicht jagen. Und dass er dann irgendwann keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als Frauke umzubringen. Nahla Saimé glaubt das nicht. Wenn es ihm nur darum gegangen wäre, seine eigene Haut zu retten, dann hätte er Frauke bestimmt früher umgebracht, meint sie. Dann hätte es auch keinen Abschiedsanruf gegeben. Das hätte aus seiner Sicht erst recht unnötige Risiken bedeutet. Dieser Täter sei abgebrüht gewesen.
Möglicherweise gehört das Telefonieren lassen auch zu seinem Spiel, dass er sich seiner Macht und seines Einflusses und seiner Kontrolle und seiner totalen Beherrschung der Situation sicher ist. Und das kann ich ja still für mich genießen, ohne Zeugen. Aber das ist ja gewissermaßen Dominanz für Anfänger. Interessant wird's ja, wenn ich das so inszeniere, dass andere Leute daran teilhaben und im Grunde in die gleiche Hilflosigkeit hineingezogen werden, in der sich das Opfer bei mir vor Ort auch schon befindet.
Auch, dass es eine spontane Tat war, hält Saimé für unwahrscheinlich. Spontan bekomme man es kaum organisiert, einen Menschen eine Woche lang unbemerkt festzuhalten.
Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass der Täter ein solches Tatszenario schon lange vorbereitet hat, lange darauf hingearbeitet hat und dass Frauke Liebs ein Zufallsopfer oder ein sehr oberflächlich, ihm oberflächlich bekanntes Opfer war. Also eher so vom Wink- und Nick-Kontakt, so vom Hallo, Hallo, ja, aber nicht in einer engeren sozialen Nahfeldbeziehung, sondern mehr so, den kennt man so von Ansehen.
Nachla Saimé glaubt nicht, dass der Täter aus dem engen Bekanntenkreis von Frauke stammt. In diesem Fall säß er ja schon im Gefängnis, da ist sie sich sicher. Dass man ihn noch nicht hat, ist für sie ein Indiz dafür, dass er eben nicht aus Fraukes nahem Umfeld kommt. Einerseits verstehe ich Saimé. Andererseits erinnere ich mich an die Worte von Kommissar Östermann. Der hat mir mal gesagt, dass ja nicht ausgeschlossen sei, dass er oder seine Kolleginnen und Kollegen dem Täter schon mal gegenüber saßen. Dass nur vielleicht etwas gefehlt hat, um das auch zu erkennen. Ich frage Saimé, ob sie irgendwas zu den Eigenschaften des Täters sagen kann.
Ich würde von einem männlichen Täter ausgehen, der nicht so sehr alt ist, der also zumindest die 45 sicherlich nicht überschritten hat, sondern eher deutlich jünger ist.
Warum?
Naja, also erstens nimmt die allgemeine Kriminalität mit 45 dann doch deutlich ab. Die Psychodynamik, eine junge Frau in der eigenen Verfügungsgewalt zu haben und das als besonderen Machtkick auch für sich zu erleben, ist, glaube ich, eher ein Thema der jüngeren Männer. Und es ist jemand, der eher ruhig ist, würde ich sagen. Würde eher denken, nicht impulsiv, der durchaus strukturiert ist, also der längerfristig Pläne, Gedanken, Strategien verfolgen kann. Folglich würde ich eher sagen, es ist ein sicherlich normal intelligenter Mensch bis eher überdurchschnittlich intelligenter Mann. Es ist jemand, der offenkundig viel Zeit hat, respektive der Zeiten hat, in denen er keiner sozialen Kontrolle unterworfen ist und von daher nicht auffällt. Ich würde eher sagen, er ist ledig. Er könnte aber rein theoretisch auch verheiratet sein und irgendeinen Job haben, der es ihm ermöglicht, gewissermaßen freie Zeiten ohne Verdachtsmomente zu verbringen. Nicht? Also wir alle kennen bestimmte Täter, die im Logistikgewerbe unterwegs sind oder im Montagegewerbe unterwegs sind. Und wenn die halt weg sind, dann sind sie halt weg. Und man hat immer irgendeine Legende, wo man ist, und es vermisst einen keiner.
Nachla Saimé entwirft ein Täterprofil. Man darf das natürlich nicht als eine detailgenaue Beschreibung verstehen. Saimé weiß, dass nicht jede Eigenschaft zutreffen muss. Es ist eher wie das Zeichnen eines Phantombildes. Das stimmt auch nicht alles.
Es ist sicherlich kein Täter, der in der Öffentlichkeit durch irgendeine Art von Nervosität auffällt, sondern der ist so unauffällig, dass der im Grunde gewissermaßen unsichtbar ist. Ja, gibt ja so Leute. Kommt man in den Raum rein und hat den Eindruck, da ist gar keiner.
Halten Sie es für vorstellbar, dass Fraukes Mörder sozusagen diese Woche nach außen hin völlig unverdächtig gelebt hat?
Davon bin ich überzeugt. Also wenn ich meiner Sache sicher bin, gibt es ja keinen Grund für Nervosität. Und es gehört mit zum Spiel. Also es gehört mit zu dem Reiz, sozusagen Backstage eine Situation zu haben und eine Verfügungsgewalt zu haben, von der die Leute sozusagen vor dem Bühnenvorhang gar nichts wissen. Das gehört mit zu dem Reiz der ganzen Situation, ja.
Was ist für Sie das wahrscheinlichste Motiv dieser Tat?
Das wahrscheinlichste Motiv ist, dass es darum geht, Macht und Kontrolle über eine Person zu haben, möglichst lange, sie in kompletter Verfügungsgewalt zu haben, und zwar auch sexuell.
Und warum auch sexuell?
Weil das von Tätern sehr häufig beschrieben wird, dass das Sexuelle sich bemächtigen wissentlich als Stilelement der größten Machtentfaltung gilt. Also gar nicht, weil es um das Sexuelle an sich geht, sondern weil die sexualisierte Gewalt vom Täter als bewusst eine Methode eingesetzt wird, um maximale Dominanz über das Opfer zu signalisieren.
Die Tat, die Saimé sich vorstellt, weist in einen Abgrund. ein Mensch, dem es nur um Macht und Unterwerfung ging. So habe ich das nie gesehen. Ich habe mir einen Täter vorgestellt, der mit sich und seinen Entscheidungen gerungen hat. Was mache ich mit ihr? Halte ich sie fest? Lasse ich sie doch frei? Ich dachte, die Anrufe könnte er zugelassen haben, um irgendwie Zeit zu gewinnen. Und beim letzten Anruf könnte er dann gespürt haben, dass die Zeit abgelaufen ist, weil Frauke nicht mehr mitspielt, weil Frauke ja gesagt hat, als Chris sie fragte, ob sie festgehalten wird. Da hat er dann womöglich entschieden, dass er es irgendwie zu Ende bringen muss. Das war meine Vorstellung. Ich frage nach La Salme, wie sie sich diesen letzten Anruf erklärt, der ja gar nicht ins Muster passt, weil er viel länger war.
Ist ihm das entglitten oder wie erklären sich, dass er das sozusagen so zugelassen hat?
Naja, man weiß, dass die Tischung bevorsteht, da kann ich das ja gönnen, weil es ist eigentlich jetzt egal. Ich weiß ja, was ich mache als Täter, was mein Plan ist und ob sie jetzt 5 Minuten telefoniert oder 6 oder 7, ist egal.
Salme sieht diesen letzten Anruf als den Gipfel der Machtdemonstration des Täters.
Und wenn ich für mich den Punkt habe, heute oder jetzt oder in wenigen Stunden, ist der Zeitpunkt, an dem diese Frau von mir getötet wird, dann ist es eigentlich egal, wie lange sie telefoniert. Naja, wie soll ich sagen? Es ist ein bisschen eine Art telefonische Henkersmahlzeit.
Und nicht, also für sie nicht so erklärbar, dass da auch vielleicht Mitgefühl und so dieses der Frauke nochmal die Möglichkeit geben, aus Mitgefühl heraus, ja, diese Abschiedsnahme machen zu können.
Also das Mitgefühl in dem gesamten Tatszenario kann ich nicht erkennen. Also man kann kein Mitgefühl haben, wenn man einen Menschen eine Woche lang von seinem kompletten sozialen Nahfeld isoliert, in seine Gewalt behält, mutmaßlich in irgendeiner Weise mit Substanzen versorgt, mutmaßlich in irgendeiner Weise Gewalt antut oder Gewalt androht. Also man muss ja auch dann mal denken, wie ist das für die Person, die ja weiß, dass die gesamte Familie sich sorgt. Also das heißt, als Täter muss ich doch vollkommen ausblenden und vollkommen emotional blind dafür sein, dass das gesamte soziale Umfeld in heller Aufregung und in Sorge und in Angst ist. Kann da keine Empathie und kein Mitgefühl erkennen, weil wenn man Mitgefühl hätte, würde man diese Tat nicht begehen.
Für Salme ist völlig klar, dass schon vor dem letzten Telefonat festgestanden hat, dass Frauke sterben wird. Und dass Frauke das gewusst oder zumindest geahnt haben muss. Deswegen habe sie noch etwas loswerden wollen. Einen letzten Gruß.
Das ist natürlich dann eine sehr reife Haltung in einer solchen Situation, wo man gewahr wird, dass man das möglicherweise nicht überleben wird, gewissermaßen die Fassung zu behalten. Aber vielleicht ist man dann auch schon einfach weiter, also emotional weiter, weil man irgendwie einen Abstand zu der eigenen Situation finden muss und dann auch in der Verantwortung den nahestehenden Menschen gegenüber handelt, dass man ruhig bleibt. Man will ja den nahestehenden Menschen jetzt nicht irgendeine dramatische Arie zumuten. Ich denke schon, dass solche Bewusstseinszustände dazu führen, dass man mit einer großen Klarheit und auch Abgeklärtheit dann in diesen Kontakt gehen kann. Ja.
Es fiel ja sogar der Satz von Frauke, sagt Mama und Papa, dass ich sie liebe. Und Fraukes Schwester Karin sagt, wir haben ständig gesagt, ich hab dich lieb und HDGDL. Aber die Formulierung, sagt Mama und Papa, dass ich sie liebe, sei ihr massiv im Gedächtnis geblieben, weil sie so ungewöhnlich war.
Ja, das ist ein Vermächtnis. Das ist eine Botschaft, diesen nahestehenden Menschen, den eigenen Eltern, diese letzte Message explizit zu geben. Das ist ein Satz, der für mich eindeutig darauf hinweist, dass sie wusste, dass sie jetzt nicht mehr lange leben wird.
Ich frage mich oft, wenn ich an Fraukes Mörder denke, wie sein Leben danach weitergegangen ist. War danach alles anders? Hat er sich sein Leben mit dem Mord versaut? weil es ihn Tag für Tag ein Stück kaputter macht, dass er Frauke auf dem Gewissen hat? Oder ist das Leben für ihn einfach irgendwie weitergegangen? Hat er sich damit arrangiert?
Was glauben Sie, was geht in diesen Menschen heute vor?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es könnte auch rein theoretisch sein, dass der Täter in noch viel längerer Zukunft irgendwann selber ein Geständnis ablegt. Also ich habe auch jemanden gesprochen, der ein Tötungsdelikt gestanden hat, das ihm niemals zugeordnet worden wäre. Niemals. Er war nicht vorbestraft, keine Gendatei, nichts, null. Und der hätte diese Tötung wirklich mit ins Grab nehmen können, wäre man nie drauf gekommen. Und er hat gewissermaßen ohne Not, in Anführungsstrichen, ein Tötungsdelikt gestanden, das auch über 20 Jahre zurücklag.
Was hat ihn dazu gebracht?
Der war an einem Punkt in seinem Leben, und das Leben war sehr schwierig verlaufen, an dem der so für sich irgendwie keine Perspektive mehr hatte und so dachte so, naja, wenn, dann kann ich jetzt auch in den Knast gehen, dann habe ich ein ruhiges Leben, dann bin ich versorgt, ich habe eigentlich nichts mehr vor. So. Also insofern eine Sackgassensituation. Ansonsten ist es sehr unterschiedlich, was Leute damit machen. Es gibt Täter, die ziehen da einen Schlussstrich und sagen, das ist lange her und ich kann mich auch nicht 16 Jahre und noch länger mit einem Mord befassen, den ich mal begangen habe. Für mich ist das gewissermaßen Schwamm drüber. Es gibt einen Film über Forensikinsassen, Forensikpatienten, wo ein Serienmörder, ein mehrfacher Frauenmörder gefragt worden ist vor laufender Kamera, ob man das vergessen kann, dass man Frauen umgebracht hat. Und da sagt er ganz flapsig, ja, so, das kann man. Also so unterschiedlich ist das. Es gibt andere Leute, mit denen ich spreche. Wenn sie mit denen wirklich über das Töten sprechen, dann passiert dort etwas, dann wird die Stimme brüchig. Die Leute werden kaltschweißig, die haben schwitznasse Hände und man merkt, dass das ein Erlebnis war, das für die Person auch von einer besonderen und durchaus auch unangenehmen Bedeutung war.
Wenn sich Nahla Saimeh in die Situation von Fraukes Mörder versetzt und sich fragt, wie es ihm nach der Tat ging, dann ist ihr vor allem ein Gedanke wichtig.
Der Punkt, dass nichts passiert. Das heißt, diese Frau ist tot, die liegt da im Wald in dieser Senke und es vergeht ein Tag und man findet sie nicht. Es vergeht eine Woche und man findet sie nicht. Es vergeht einen Monat. Nichts passiert. Es fahren Polizeiwagen durch die Gegend. Viele Täter sagen, dass sie danach sich bei jedem Polizeiwagen umgedreht haben oder zusammengezuckt sind, weil die immer dachten, die sind wegen denen unterwegs. Der Polizeiwagen fährt vorbei und offensichtlich war der gar nicht für den Täter. Das heißt, jeden Tag gibt es die Information, es passiert eigentlich gar nichts. Irgendwann wird diese Leiche gefunden. Immerhin. Und dann passiert wieder nichts. Es gibt keinen Fahndungserfolg. Es gibt ein Rumstochen im Nebel. Es fahren weiter Polizeiwagen durch die Gegend mit Blaulicht. Und sie fahren weiter an einem vorbei. Und sie halten nicht an, wenn man auf der Straße ist. Und irgendwann sagt man, okay, da kommt nichts mehr. Und das gibt einem Sicherheit.
Und ist es vorstellbar, dass dieser Mensch ein völlig normales Leben wieder führt?
Ja, ich würde schon davon ausgehen, dass er auch vorher nicht sonderlich auffällig war, in dem Sinne also nicht sonderlich sozial auffällig war. Es kommt ja immer dieser Satz, wir hätten das von unserem Nachbarn nicht gedacht, aber da muss man mal sagen, ja, was denke ich denn von meinem Nachbarn? Also was soll der denn machen? Soll der irgendwie ständig auf einem Bein hüpfen oder was soll er tun? Soll er ständig auf den Händen laufen zu seinem Auto, wo man sagt, na, ist ein komischer Kauz. Also das kann man Leuten nicht ansehen.
Im Extremfall könnte der einen Beruf haben, Familie haben. Im Grunde sozial auch weiterhin womöglich integriert sein.
Rein theoretisch kann er einen Beruf haben, Familie haben. Wenn jemand sowas tut, würde ich tendenziell eher sagen, es ist doch jemand, der relativ beziehungsgestört ist, sodass ich vielleicht jetzt von einer stabilen Ehe und Familie nicht zwingend ausgehen würde. Aber wir kennen hier sehr bekannte Serienmörder, Ausnahme-Serienmörder in Nordrhein-Westfalen mit Frau und Kind damals. Also den sogenannten Rhein-Ruhr-Ripper, auf den ich anspiele, der verheiratet war und Vater einer Tochter gewesen ist. Also, was weiß man schon. Das kann alles sein.
Was glauben Sie, könnte so ein Täter überhaupt noch dazu bringen, in Anführungszeichen aufzugeben?
Also die meisten Leute, die etwas Ungewöhnliches im Leben getan haben, und jetzt bin ich mal moralisch komplett wertfrei und sage, egal was es jetzt ist, also irgendwas Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Seltenes, Bemerkenswertes, wollen irgendwann im Leben ja auch, dass es bekannt wird. Und dieses Verbrechen Frauke Liebs hält Menschen 16 Jahre lang gefangen und hat 16 Jahre lang von diesem emotionalen Impact zu diesem Opfer nichts verloren. Und von daher kann es schon sein, dass der Täter irgendwann sagt, das ist doch zumindest ein Orden, den ich mir doch noch mal an die Jacke heften will. Ja? Also Aufmerksamkeit in irgendeiner Weise, Interesse, ja, Aufmerksamkeit, narzisstische Gratifikation. Er hat ein Spezialwissen. Ja, er hat ein Wissen, was alle anderen nicht haben. Also auch das ist eine Überlegenheit. Und er kann sagen, wo bin ich gewesen mit Frau Kliebs? Wo habe ich sie festgehalten? In welchem Auto war das? Wo bin ich gefahren? Wie bin ich gefahren? Wann war der Entschluss, sie zu töten? Wie habe ich sie getötet? Wie ist das abgelaufen? Was hat sie erlebt? Kann der alles beantworten? Das heißt, es ist ein Experte. Der unbekannte Täter ist der eigentliche Experte für Frau Kliebs. Und die meisten Menschen wollen irgendwann auch als Experte befragt werden. Und von daher kann das schon sein, dass er das irgendwann macht. Aber das muss ein Punkt sein, wo er selber nichts anderes mehr vom Leben erwartet und dieses Expertentum an der Stelle für ihn reizvoll ist.
Wenn du das hier wirklich hörst, ist das ein Triumph für dich? So viele Menschen beschäftigen sich mit dir und mit deiner Tat. Genießt du das? Bist du so kalt, wie Saimé vermutet? Hast du mit Frauke nur deine Machtfantasien befriedigt? Oder ärgert dich das, was die Psychiaterin von dir denkt? Der Besuch bei Nahla Saimé ist eine der letzten Stationen meiner Recherche gewesen. Die Arbeit an dem Podcast neigt sich dem Ende entgegen. Da erreicht mich im August 2022 auf meiner Mailbox eine Nachricht. Es ist ein Mann, den ich nicht kenne. Er sagt von sich, dass er selbst mal Polizist war. Er sei immer noch gut verdrahtet, sagt er. Und ihn erreichten gerade Informationen, dass man im Fall Frauke Liebs jemanden gefasst habe. Da ich als Reporter den Fall so intensiv verfolge, wolle er von mir wissen, ob ich dazu etwas wüsste. Ich bin sprachlos. Eine Festnahme? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehört der Mann auf der Mailbox in die Kategorie Spinner, oder in Fraukes Fall kommt gerade wirklich etwas in Bewegung. Meine Recherche geht also noch weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 11 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.